Herzlich begrüßen und freue mich auf die Zeit, jetzt auch mit euch in dem zweiten Korintherbrief weitergehen zu dürfen. Lasst uns vor dem Gebet das Wort Gottes aufschlagen und lesen und dann möchte ich noch dafür beten. Zweiter Korintherbrief, Kapitel 2, Verse 1 bis 11 betrachten wir heute. Die Seite 1299. Ich habe mir aber vorgenommen, nicht wieder in Betrübnis zu euch zu kommen. Denn wenn ich euch betrübe, wer ist es denn, der mich erfreut, wenn nicht der, welcher von mir betrübt wird? Darum habe ich euch dies auch geschrieben, damit ich nicht, wenn ich komme, von denen Betrübnis habe, über die ich mich freuen sollte, da ich doch zu euch allen das Vertrauen habe, dass meine Freude euer aller Freude ist. Ich habe euch nämlich aus viel Bedrängnis und Herzensnot heraus geschrieben, unter vielen Tränen, nicht damit ihr betrübt werdet, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich in besonderer Weise zu euch habe. Hat aber jemand Betrübnis verursacht, so hat er nicht mich betrübt, sondern zum Teil, damit ich nicht zu viel sage, euch alle. Für den Betreffenden sei die Bestrafung von Seiten der Mehrheit genug, sodass ihr ihm nun im Gegenteil besser Vergebung und Trost gewährt, damit der Betreffende nicht in übermäßige Traurigkeit versinkt. Darum ermahne ich euch, Liebe gegen ihn walten zu lassen. Denn ich habe euch auch deshalb geschrieben, um eure Zuverlässigkeit zu erkennen, ob ihr in allem gehorsam seid. Wem ihr aber etwas vergebt, dem vergebe ich auch. Denn wenn ich auch jemand etwas vergebe, so vergebe ich es um euretwillen vor dem Angesicht des Christus, damit wir nicht von dem Satan übervorteilt werden. Seine Absichten sind uns nämlich nicht unbekannt. Lass uns beten. Vater, wir danken dir auch für diesen Text, den wir heute zusammen anschauen dürfen. Herr, und wir sind uns dessen bewusst, dass dein Geist uns erleuchten muss. Und wir sind auf dich angewiesen und bitten dich um Gnade, Herr, beim Reden, aber auch Gnade beim Hören. Herr, lenke unsere Gedanken, lenke unsere Gesinnung auf dich, damit wir darauf achten, was du uns in deinem Wort zu sagen hast. In Jesu Namen bitten wir. Amen. Jedes dieser Begriffe, die ich gleich nennen werde, beschreibt dich in irgendeiner Form. Du bist vielleicht ein Sohn, eine Tochter, eine Mutter, ein Vater, ein Ehemann, eine Ehefrau, ein Bruder, eine Schwester, Großmutter, Großmutter, Onkel, Tante, Enkel. Und wahrscheinlich treffen einige von diesen Begriffen mehrmals auf dich zu. Vielleicht bist du auch ein Freund oder eine Freundin von irgendjemandem. Und jedes dieser Begriffe zeigt etwas ganz Bestimmtes. Wenn du einer von diesen bist, die ich gerade genannt habe, zeigen diese Begriffe, dass du in einer Beziehung stehst. Genau das drückt dieser Begriff aus. Es drückt nicht nur einfach deine Stellung aus, deiner Person, sondern genau auch, welche Beziehung du zu einem anderen Menschen hast. Wenn du ein Onkel bist, so heißt es, dass du Neffen hast. Wenn du ein Ehemann bist, so heißt es, dass du eine Ehefrau hast. Und so weiter. Also es sind Begriffe, die aufzeigen, dass du dich in einer Beziehung befindest. Und hast du dich schon einmal in einer Beziehung missverstanden gefühlt? Wurdest du schon in deiner Beziehung, in der du stehst, hintergangen? War deine Beziehungsperson dir gegenüber vielleicht schon mal nachtragend gewesen? Wurdest du schon einmal in deiner Beziehung mit Worten verletzt? Das sind alles Dinge, die die Bibel mit Sünde benennt. Mit anderen Worten, wurde gegen dich in deiner Beziehung schon einmal gesündigt? Ich glaube, diese Frage erübrigt sich oder man kann diese Frage auch rhetorisch nennen, weil die einzige Antwort auf diese Frage kann nur bei uns Menschen mit Ja beantwortet werden. Aber hier geht es weniger darum, sondern es geht darum, wie hast du, wenn gegen dich gesündigt wurde, darauf reagiert? Wie hast du in deiner Beziehung, wenn gegen dich gesündigt wurde, darauf reagiert? Darum geht es auch in unserem heutigen Predigttext. Paulus, der, wir haben das schon das letzte Mal gesehen, in einer Beziehung mit den Korinthern stand. Und letztes Mal haben wir Paulus angeschaut, wie er auf böse Unterstellungen von Seiten der Korinther reagiert, wie er damit umgeht. Heute schauen wir eine weitere Situation aus dem Leben des Paulus an, wie er in seiner Beziehung mit den Korinthern auf Sünde reagiert hat. Und ich habe die Botschaft überschrieben mit das Heilmittel für eine angeschlagene Beziehung. Das Heilmittel für eine angeschlagene Beziehung. Und wir werden zwei Punkte in diesem Text betrachten. Zum einen, was Sünde in deiner Beziehung anrichtet. Und als zweites werden wir anschauen, was die Beziehung wiederherstellt. Und behalte immer wieder diese Frage, die ich dir gestellt habe, im Hinterkopf. Wie hast du reagiert, wenn deine Bezugsperson, eine Person, mit der du in der Beziehung stehst, auf die Sünde, die dir die Person angetan hat, reagiert? Wie ist unser Text aufgebaut? In den ersten fünf, oder die ersten fünf Verse, kann man sagen, bilden in unserem Text die Grundlage für das, was Paulus in den Versen 6 bis 11 sagt. Wir können die Verse 6 bis 11 nicht verstehen, wenn wir die ersten fünf Verse nicht richtig angeschaut haben. Deswegen möchten wir das zuerst tun. Und achte, und ich hoffe, du hast darauf geachtet beim Lesen dieses Textes, wie oft, oder was das Schlüsselwort eigentlich hier ist in diesen ersten fünf, besser gesagt sieben Versen. Das Schlüsselwort ist Traurigkeit. Wenn du eine Elberfelder Übersetzung hast, so steht dort immer wieder traurig oder Traurigkeit. Wenn du Schlachter Übersetzung hast, so steht dort Betrübnis oder betrübt, aber es ist das gleiche Wort. Es kommt hier achtmal vor. Und beachte, es sind hier drei verschiedene Menschen angesprochen, die traurig waren. In den Versen 1 bis 4 lesen wir von der Traurigkeit des Paulus. Er war traurig über das, was in seiner Beziehung zu den Korinthern geschehen ist. In den Versen 5 lesen wir, dass die Korinther genauso traurig waren über das, was zwischen Paulus und den Korinthern geschehen ist. Aber wir lesen auch im Vers 7 von einer ganz bestimmten Person, die genauso traurig war. Also die Beziehung zwischen Paulus und den Korinthern war getrübt von Traurigkeit, auf allen Seiten. Was war die Situation? Im ersten Teil des Abschnitts erinnert Paulus an eine vergangene Situation. Also als Paulus diesen Brief schreibt, liegt diese Situation bereits in der Vergangenheit. Und Paulus erinnert sich an die Situation und schreibt im Vers 1, ich habe mir vorgenommen, nicht wieder in Betrübnis zu euch zu kommen. Wenn wir den zweiten Korintherbrief im Kontext betrachten, vielleicht auch mit dem ersten Korintherbrief vergleichen, so können wir erahnen, was dort eigentlich vorgefallen ist. Es war eine ganz bestimmte Person, die sich Paulus in den Weg gestellt hat. Viele gute Ausleger, und ich glaube, es gibt gute Gründe dafür, das anzunehmen, sehen hier eigentlich in diesem Text die Wiedergutmachung von einem Menschen, der im ersten Korintherbrief in Kapitel 5 erwähnt wird von Paulus, der in Unzucht mit der Frau seines Vaters gelebt hat. In Unzucht. Und Paulus ruft im 1. Korintherbrief Kapitel 5 die Korinther auf, dass sie hier entsprechend handeln müssen. Dass sie einen solchen Menschen, der bleibend in Sünde sich befindet, dem Satan übergeben müssen. Damit der Geist gerettet wird. Und viele sehen hier, wie gesagt, diesen Menschen hier, der Buße getan hat, und Paulus, wie Paulus die Korinther dazu aufruft, hier diesen Menschen wieder zurecht oder ja, in seine Stellung wieder zurückzubringen und ihm die Liebe zeigen. Ich glaube aber, dass im ganzen Kontext auch das, was wir letztes Mal angeschaut haben, es könnte auch durchaus sein, und deswegen möchte ich das Erste nicht ausschließen, aber auch das, was ich jetzt sage, es geht hier um eine ganz bestimmte Person, es geht hier um eine Beziehung zwischen Paulus und die Korinther, und beachtet auch in diesem Text, es geht ganz bestimmt um die Traurigkeit, die Apostel Paulus hatte. Er spricht hier überwiegend oder immer wieder um seine Traurigkeit. Er wurde betrübt gemacht. Es ging hier um das Verhältnis zwischen ihm und den Korinthern oder eben dieser Person, die sich Paulus in den Weg gestellt hat, ihm wahrscheinlich widerstanden hat, öffentlich, vor allen, ihn bloßgestellt hat, hat ihn vielleicht verurteilt. Und es ging dabei um Paulus' Autorität als Apostel und als ein Diener Gottes. Und die Korinther haben gesehen und die standen dabei und haben nichts getan. Sie sind ruhig geblieben, als Paulus von dieser ganz bestimmten Person angegriffen wurde, bloßgestellt wurde. Und ja, die meisten der Korinther, sie duldeten das stillschweigend. Und das machte Paulus sehr traurig. Das stimmte Paulus sehr traurig. Er sah, und wir haben das ja schon die letzten Male erwähnt, er kam, zuerst hat er Timotheus vorgeschickt, das hat nicht geklappt. Dann kam er selbst nach Korinth. Aber auch das hat nicht geklappt und er reist wieder ab. Und er hält es sogar vor, besser in dieser Situation, wo diese Traurigkeit so stark aufgekommen ist in der Gemeinde von Korinth, er hielt es für besser, sie nicht jetzt aufzulösen. Er sah keine Möglichkeit, sie jetzt aufzulösen, sondern hielt es für besser, abzureisen, seine Gedanken zu sortieren, sich hinzusetzen und in aller Ruhe diesen Tränenbrief zu schreiben, den wir auch das letzte Mal erwähnt haben und über den Paulus hier auch im Vers 4 erinnert und schreibt: Ich habe euch nämlich aus viel Bedrängnis und Herzensnot herausgeschrieben, unter vielen Tränen, nicht damit ihr betrübt werdet, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich in besonderer Weise zu euch habe. Paulus schreibt und sagt: Ich möchte nicht wieder zu euch in diesem Verhältnis kommen. Paulus war traurig, weil seine Beziehung zu den Korinthern angeschlagen war aufgrund von Sünde. Aufgrund von Sünde. Es war offensichtlich Sünde im Spiel. Und deshalb sagt Paulus: Würde ich zu euch reisen, müsste ich euch auf diese Sünde ansprechen. Und dann werdet ihr traurig gemacht werden von mir. Und Paulus spielt hier Sünde nicht klein. Aber er hielt es in diesem Moment, eine frontale Auseinandersetzung zu vermeiden und lieber wegzubleiben. Und den Korinthern lieber in aller Ruhe diesen Tränenbrief zu schreiben. Was auch gefruchtet hat. Wir lesen es auch später. Was auch gefruchtet hat. Kennst du diese Trauer über die Sünde? Über die Sünde in einer Beziehung. Wenn eine Person gegen dich offensichtlich sündigt, über was betrübst du dich in deiner Beziehung? Wahrscheinlich kennt jeder von uns diese eine Art von Traurigkeit. Aber über was betrüben wir uns, wenn eine Person gegen uns sündigt? Denke an die vergangene Woche allein schon nach, die letzte Konfrontation, in der du traurig gemacht wurdest, von deiner Beziehungsperson. Vielleicht war es eine Diskussion mit deinem Ehepartner oder ein Gespräch mit deinem Kind oder vielleicht sogar mit deinem Bruder. Sicherlich waren nicht alle Gespräche in dieser Form oder in der Vergangenheit erbauend für dich oder förderlich. Vielleicht hat dein Kind die Autorität oder dich als Elternteil in Frage gestellt, dich nicht mehr akzeptiert. Vielleicht hat dein Ehepartner über dich etwas gesagt, was dich bloßstellte, weil es nicht gestimmt hat. Vielleicht hat dein Bruder dir etwas unterstellt, was nicht der Wahrheit entsprochen hat. Lüge. Du wurdest betrübt. Aber was war der Grund, warum du traurig wurdest? Was war der Grund? Ging es dir dabei um dich selbst? Wurdest du traurig, weil deine Wertschätzung verletzt wurde? Wurdest du traurig, weil die Vorgehensweise oder ja, deine Gedanken angegriffen wurde, dein Wertesystem angegriffen wurde, dein Verständnis von richtig und falsch wurde in Frage gestellt, wurdest du deswegen traurig? Oder wurdest du traurig, weil es dir dabei um deinen Nächsten ging, der offensichtlich in eine Sünde geraten ist durch das, was er dir angetan hat? Paulus, und das ist wichtig hier zu beachten in unserem Text, ja, die Beziehung des Paulus zu den Korinthern war angeschlagen. Aber Paulus' Traurigkeit war nicht abgezielt auf sich selbst. Er war nicht traurig wegen seiner Person. Es ging ihm dabei nicht um sich selbst. Er war traurig, weil ihn jemand beleidigt hat, oder er war nicht traurig, weil ihn jemand beleidigt hat oder seine Wertschätzungen verletzt hat, seine Gedanken, seine systematischen Dinge, die er vielleicht an den Tag legte. Er war traurig wegen der Person, weil es ihm um die Person ging, weil sie gesündigt hatte. Paulus wird hier offenbart als, von dem Jesus spricht, selig sind die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Deswegen war Paulus traurig. Und lies auch mit mir Vers 4. Paulus nennt hier den Grund, warum er traurig war. Er sagt, ich habe euch mit Herzensnot, Elberfelder Übersetzung sagt sogar, aus Herzensangst geschrieben. Unter vielen Tränen, nicht damit ihr betrübt werdet, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich in besonderer Weise zu euch habe. Verstehst du, warum Paulus traurig war? Was der Gegenstand seiner Traurigkeit war? Die Person, sein Bruder oder seine Schwester in Christus, hatte Schwierigkeiten mit einer Sünde. Das ging Paulus ans Herz, weil er diese Person liebte. Achte im Vers 5. Paulus sagt hier, hat aber jemand Betrübnis verursacht, so hat er nicht mich betrübt. Stehst du? Paulus sagt, es geht hier nicht um mich. Nicht meine Person steht hier im Zentrum. Es geht um euch alle. Paulus sieht die Gemeinde Gottes und hier ganz speziell die korinthische Gemeinde als ein Tempel des Heiligen Geistes. Ich möchte etwas schon vorgreifen in Kapitel 6 und zwei Verse mit euch zusammen lesen. Kapitel 6, Vers 16 und dann Vers 18. Einfach, dass wir verstehen, wie Paulus eine Gemeinde sieht und warum er wirklich traurig war. Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und dann Vers 18. Und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Uneinigkeit, Trennung und Selbstliebe zerstören eine Beziehung. Sie zerstören diese Einheit im Geist. Sie zerstören diese Wahrheit, dass die Gemeinde der Tempel des Heiligen Geistes ist. Und sie zerstören diese Wahrheit, dass Gott gesagt hat, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein. Gott hat uns einander geschenkt. Gott hat damals Paulus die Korinther geschenkt und den Korinthern den Paulus. Nicht damit die Beziehung traurig gemacht wird, dass die Beziehung zerstört wird, sondern dass die Beziehung aufgebaut wird, dass die Einzelnen sich gegenseitig erbauen zur Freude. Beachte, wie Paulus den Wert einer Beziehung hier preist, weil Gott sie uns geschenkt hat. Im Vers 2, denn wenn ich euch betrübe, wer ist es dann, der mich erfreut, wenn nicht der, welcher von mir betrübt wird? Und dann Vers 3, darum habe ich euch dies auch geschrieben, damit ich nicht, wenn ich komme, von denen Betrübnis habe, über die ich mich freuen sollte. Da ich doch zu euch allen das Vertrauen habe, dass meine Freude euer aller Freude ist. Siehst du diesen Wert der Beziehung, den Paulus hier preist? Manchmal betrachten wir eine Beziehung wie eine Rollenverteilung. Mit verschiedenen Aufgaben, mit verschiedenen Stellungen. Jeder hat eine Position und muss zum Wohl der Familie oder Gemeinde besteht ja aus einzelnen Familien, zum Wohl der Gemeinde dienen. Und solange das alles funktioniert, solange jeder seine Stellung und seine Position erfüllt, ist alles in Ordnung. Aber sobald etwas schief geht, muss man den Verantwortlichen sofort in die Schranken weisen. Der natürliche Mensch, er stellt die Ordnung einer Beziehung auf den Kopf. Und wenn ich sage natürlich, meine ich einen weltlichen Menschen, einen ungeistlichen Menschen. Er stellt die Ordnung der Beziehung auf den Kopf. Wenn er von seinem Nächsten traurig gemacht wird, was versucht er? Er versucht, den anderen traurig zu machen, damit er sich wieder besser fühlt. Und Paulus sagt nein. Er sagt, meine Freude soll eure Freude sein. Sünde in einer Beziehung soll nicht zerstörerisch wirken, sondern die Beziehung soll zur Freude des anderen dienen. Die Beziehung soll zur Freude des anderen dienen. Auf diese Art und Weise können wir der Tempel des Heiligen Geistes auch wirklich in Realität sein. Die wahre Freude in einer Beziehung besteht darin, dem anderen zur Freude in Christus zu dienen. Und Paulus sagt, wenn ich euch traurig mache, wer ist es dann, der mich fröhlich macht? Und er sagt, die Freude der Korinther ist die Freude des Paulus und umgekehrt. Die Korinther würden sich erst dann wirklich freuen, wenn Paulus sich freuen würde. Und Paulus würde sich erst dann richtig freuen, wenn die Korinther sich freuen würden. Das ist der Kern der Sinn einer Beziehung, die Gott ehrt. Gott hat uns die Beziehung geschenkt, damit wir für die Freude des anderen da sind. Und wenn der andere sich freut, wird dies unsere Freude sein. Beachte, wie Paulus die Beziehung zu den Korinthern auferbaut. Vers 3, ich habe zu euch allen Vertrauen. Vers 3, meine Freude ist eure Freude und eure Freude ist meine. Und Vers 4, Liebe. Ich möchte hier auch ein paar Worte zu der Erziehung sagen. Oft erziehen wir unsere Kinder zu unserer Freude. Wir geben ihnen Werte mit auf den Weg, die gut sind. Aber unser Ziel ist dabei, und wir verkaufen es als seine Freude und sagen, wenn du das und das tust, dann wirst du dich besser fühlen. Es wird dir besser gehen. Aber oft ist es so, dass wir das nur als etwas Billiges unseren Kindern verkaufen, damit wir uns freuen dadurch und damit es uns besser geht, damit wir uns besser fühlen. Die Erziehung sollte genauso zur Freude unserer Kinder dienen. Und das heißt nicht, dass wir den Kindern alles geben und alles erlauben oder gestatten, was sie möchten, sondern das Wohl des Kindes in Christus soll unser Anliegen sein. Das Wohl des Kindes in Christus. Und dafür, das geht nur über Gnade, Liebe und Zuspruch auf der einen Seite und über Selbstverleugnung als Eltern auf der anderen Seite. Geht ein Kind respektlos mit uns um, dann klären wir sehr oft zuerst die Fronten. Was bildest du dir eigentlich ein? Wie redest du mit mir? Was bist du so respektlos? Das ist unsere Freude. Natürlich müssen wir dem Kind Respekt beibringen. Das ist alles auf seinem Platz. Aber bitte, wenn du aus der Fassung gebracht wirst durch diese Respektlosigkeit, dann ist diese Respektlosigkeit in erster Linie für dich geschehen. Wenn du aus der Fassung gebracht wirst, zeigst du damit, dass dein Glück hier darin liegt, dass das Kind mit dir respektvoll umgeht. Und das ist nicht das Glück des Evangeliums. Und deswegen in erster Linie müssen wir zu Gott bitten, dass er uns mehr Liebe zu unseren Kindern schenkt, wenn wir aus der Fassung durch solche Respektlosigkeit gebracht werden. Und genauso müssen wir auch mit unserem Nächsten handeln, der gegen uns sündigt. Spurgeon hat einmal sehr prägnant gesagt und sehr treffend, wie ich denke: Wenn irgendein Mensch schlecht von dir denkt, so ärgere dich nicht über ihn, denn du bist wahrscheinlich noch viel schlimmer, als er denkt. An Paulus lernen wir, worum es ihm eigentlich geht. Wie gesagt, er möchte nicht Sünde kleinspielen, aber er möchte die Beziehung bewahren, er möchte die Einheit bewahren und deswegen handelt er hier selbstverleugnend und sagt hier, es geht nicht um mich, es geht um die Person, die gesündigt hat, die liegt mir am Herzen. Und was tut denn Paulus, damit der andere, der Paulus traurig gemacht hatte, zur Freude geführt wird? Und damit komme ich zum zweiten Punkt, was die Beziehung wiederherstellt. Eine angeschlagene Beziehung wird nicht dadurch geheilt oder wiederhergestellt, dass man an der Beziehung weiter rüttelt, dass man Drohungen ausspricht, den Betreffenden vielleicht mit komischen Blicken straft oder mit Ignoranz oder mit Nachtragung oder mit übler Nachrede oder sogar Trennung im schlimmsten Fall. Wenn du in deiner Beziehung traurig gemacht wurdest und als Resultat mit deiner Handlung den anderen nun traurig machst, indem du jetzt einen Unterschied machst und dich sogar vielleicht von ihm trennst, was gewinnst du dadurch? Du gewinnst überhaupt nichts dadurch. Du gewinnst weder deinen Bruder, noch findest du dadurch deinen Frieden, noch wirst du Christus damit ehren. Das Heilmittel für eine angeschlagene Beziehung ist Vergebung. Das Schlüsselwort in den Versen 1 bis 5 lautet Traurigkeit. Traurigkeit macht eine Beziehung oder eine Sünde in der Beziehung macht traurig. Aber die Vergebung stellt eine Beziehung wieder her. Und das ist das Schlüsselwort in der zweiten Hälfte des Predigttextes. Es kommt hier 5-mal vor. Ja, vielleicht denkst du, leichter gesagt als getan. Ja, das ist wahr. Vergebung fällt schwer. Machen wir uns nichts vor, bleiben wir bei der Realität. Aber warum fällt uns Vergebung schwer? Ist es nicht deswegen, weil wir oft viel mehr darüber nachdenken, was der andere mir angetan hat, meine Person verletzt hat, meine Wertschätzung verletzt hat, vielleicht meine Gedanken umgewirbelt hat? Paulus zeigt, wie Vergebung leichter wird. Im Vers 5 lesen wir: Hat aber jemand Betrübnis verursacht, so hat er nicht mich betrübt, sondern zum Teil, damit ich nicht zu viel sage, euch alle. Wie wird Vergebung leichter? Denke nicht darüber nach, was der andere dir angetan hat. Vers 10. Wenn ihr aber etwas vergebt, dem vergebe ich auch. Denn wenn ich auch jemand etwas vergebe, so vergebe ich es um euretwillen. Erstens, denke nicht darüber nach, was der andere dir angetan hat. Zweitens, vergebe nicht um deinetwillen, sondern um des anderen Willen. Er steht im Zentrum, er hat gesündigt, er soll wiederhergestellt werden. Dein Glück hängt nicht davon ab, was er dir angetan hat, sondern von Christus. Aber er muss wiederhergestellt werden. Deswegen mach es um seinetwillen. Und drittens, und das ist eigentlich das Wichtigste, auch im Vers 10, vor dem Angesicht des Christus. Vergebe vor dem Angesicht des Christus. Das heißt, im Hinblick auf Christus. Mit anderen Worten, so wie Christus dir vergeben hat, so vergebe auch deinem Nächsten. Und wenn du, was ist oft das Problem, warum du nicht vergeben kannst? Ja, von einer Seite, weil du auf das aus bist, was er dir angetan hat, aber, und das ist, glaube ich, das größere Problem, weil du dir deiner Vergebung in Christus nicht so groß bewusst bist in diesem Moment. Paulus, er war sich seiner Vergebung in Christus bewusst. Die Vergebung in Christus ist der größte Motivator für unsere Vergebung. Paulus, ja, weil das größte Schuldkonto ist nicht das deines Nächsten gegen dich, sondern das größte Schuldkonto gehört dir, das du Christus angetan hast. Das ist das größte Schuldkonto. Und Paulus wusste genau, was Gott ihm vergeben hat in Christus. In seinem anderen, also in dem ersten Korintherbrief, schrieb er: Ich bin der geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Paulus wusste, was Christus ihm getan hat mit der Vergebung, die er ihm geschenkt hat. An einer anderen Stelle in 1. Timotheus 1 sagt er: Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen hat, dass er mich treu erachtet und in den Dienst gestellt hat, der ich früher ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war. Aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend im Unglauben getan hatte. Paulus war sich seiner Vergebung in Christus bewusst. Und deswegen fiel ihm hier die Vergebung des Menschen, der gegen ihn gesündigt hatte, leicht. Weil er nicht sich selbst ins Zentrum stellte, was er mir angetan hat, weil er um seinetwillen vergeben hat und weil er im Angesicht des Christus vergab. Wir können genauso mit Paulus sagen: Durch Gottes Gnade sind wir, was wir sind. Sind wir doch mal ehrlich, wir alle waren Gotteslästerer, verdorben in unserer Gesinnung, suchten nur unser Glück, Dankeschön, und hassten Gott. Und allen hat Gott alles aus freien Stücken vergeben. Nicht, weil wir etwas Gutes getan haben. Was können wir schon Großartiges tun, wenn wir unserem Nächsten vergeben? Die Vergebung Gottes ist viel größer als unsere Vergebung. Und schaut, wie sich die Vergebung des Paulus auswirkt. Im Vers 5, und das ist das Interessante hier, weil viele sich Gedanken machen, um welche Situation geht es hier? Paulus hat diese Situation bewusst verschleiert für die Nachwelt. Wahrscheinlich wussten die Korinther genau Bescheid, um wen es sich handelt. Aber wir wissen es nicht mehr. Weil Paulus, und so funktioniert Vergebung, er verschleiert hier einige Dinge. Er verschleiert den Menschen, wer es getan hat. Er spricht ihn hier an mit, im Vers 5, hat aber jemand, er sagt jemand, im Vers 10 genauso, denn wenn ich auch jemand etwas vergebe, im Vers 6 nennt er ihn für den Betreffenden. Und auch im Vers 7 nennt er ihn den Betreffenden. Er verschleiert seine Identität. Er verschleiert seine Tat, weil hier nicht deutlich herauskommt, was er getan hat. Und das zeigt, dass Paulus die Vergebung in Christus hier Wirklichkeit sein lässt unter den Korinthern. Ja, die betreffende Person hat nicht richtig gehandelt. Sie hat Paulus und die Gemeinde übervorteilt. Dennoch, es ist erstaunlich, wie behutsam Paulus mit dem Menschen umgeht. Und wie schon gesagt, Paulus spielt hier die Sünde nicht klein. Aber sein Motiv ist hier, die Beziehung, die Gott ihm geschenkt hat, mit den Korinthern wiederherzustellen. Er hält ihn anonym. Er spricht eigentlich sogar seine Sünde klein. Weil er sagt im Vers 5, nicht, ja, hat jemand Betrübnis verurteilt, so hat er nicht mich betrübt. Natürlich hat er Paulus betrübt. Paulus spricht ja im ganzen Kontext darüber, dass er traurig war. Aber Paulus spielt hier seine Sünde klein. Und das ist nicht, weil er die Sünde allgemein klein sieht, sondern er macht hier genau das, was an anderer Stelle heißt, bedeckt Sünde mit Liebe zu. Es geht nicht um mich, gegen mich hat er nichts getan. Und hier zeigt Paulus uns, wie Vergebung praktisch funktioniert. In der Schrift überhaupt, wenn von Vergebung gesprochen wird, so heißt Vergebung auf der einen Seite Sünde loslassen. Das heißt, das Schuldkonto, was der andere gegen dich aufgerichtet hat, löschen, auslöschen. Aber die zweite Sache, und das ist eigentlich, was Paulus hier genau tut, Vergebung bedeutet praktisch wieder Güte zeigen. Wieder Güte zeigen. Das heißt, die Beziehung wiederherstellen zu der Person, wohlgesinnt sein. Und deswegen beinhaltet Vergebung die Entschlossenheit, die ganze Liebe wieder zu zeigen und auszudrücken, so dass die Person, die gesündigt hat, merkt, dass sie wieder völlig angenommen wird, ohne eine kühle Distanz. Im Vers 4 sagt Paulus, weil ich in besonderer Weise die Liebe zu euch habe. Im Vers 8 sagt er, darum ermahne ich euch, Liebe gegen ihn walten zu lassen. Das ist die Wiederherstellung, die richtige Wiederherstellung einer Beziehung, die in der Vergebung Christus getaucht wurde. John MacArthur sagt, Gläubige sind Gott nie ähnlicher, als wenn sie vergeben. Wende dich von der Schuld deines Nächsten ab hin zum Kreuz. Der Schlüssel zum Vergeben liegt nicht bei dir. Er liegt nicht in einer Methode. Er liegt nicht in einer Beziehung oder er liegt in einer Person. Und die Person heißt Jesus Christus. Da liegt der Schlüssel der Vergebung. Auf der anderen Seite sagt Paulus, und er ermahnt eigentlich auch die anderen Korinther, weil sie haben hier zwar richtig gehandelt, sie haben die Person zurechtgewiesen, aber Paulus sagt, es ist genug. Es ist genug. Stellt die Beziehung wieder her. Nicht, damit er in einer größeren Traurigkeit versinkt. Nicht, damit er vor den Kopf gestoßen wird. Er hat Buße getan. Er möchte wieder zur Gemeinde gehören. Er möchte wieder zusammen mit euch Gott dienen. Und wenn du nicht vergebungsbereit bist, wenn es dir schwer fällt, Vergebung zu üben, egal was der andere mit dir angetan hat, denke jetzt in deiner Beziehung an das Schlimmste. Was kann dir dein Nächster tun, wo du es schwer hast zu vergeben? Und wenn du es schwer hast zu vergeben, dann öffnest du damit die Tür für den Teufel. Du machst dich angreifbar. Das sagt Paulus im Vers 11. Damit wir nicht von dem Satan übervorteilt werden. Seine Absichten sind uns nämlich nicht unbekannt. Wir wissen, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Er ist da, um zu rauben, zu zerstören und zu verderben. Und wenn du über dich hinaus wachsen möchtest in der Vergebung, dann schau auf Christus, da liegt der Schlüssel der Vergebung. Und auf diese Art und Weise schließt du mit diesem Schlüssel die Tür dem Teufel vor der Nase zu. Und du machst dich unangreifbar in diesem Bezug. Und sind wir doch mal ehrlich, wir haben heute auch das Gleichnis von dem verlorenen Sohn oder von den zwei Söhnen gelesen. Gott hat das Gleiche mit uns gemacht. Er hat auf der einen Seite das Schuldkonto gelöscht, auf der anderen Seite hat er uns die Gerechtigkeit seines lieben Sohnes geschenkt. Und gerade in diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn wird es so eindrücklich illustriert. Der Vater hält Ausschau nach seinem Sohn. Der Vater läuft dem Sohn entgegen. Der Vater fällt ihm um den Hals. Der Vater zieht ihm das Festgewand an. Der Vater zieht ihm den Ring an und die Schuhe. Und der Vater lässt das gemesserte Kalb schlachten und lässt ihn nicht als den Tagelöhner sein bei ihm, sondern stellt die Beziehung wieder voll her. Als einen vollwertigen Sohn nimmt er ihn wieder an. Und beachte, selbst als der Sohn in seiner schlimmsten Zeit dort mit den Huren sein ganzes Geld verprasst hat und bei den Schweinen gelandet ist, die Beziehung war nicht so angeschlagen, dass er plötzlich von der Stellung als Sohn zu einer Stellung als Feind geworden ist. Er blieb immer der Sohn seines Vaters. Und deswegen hat der Vater diese Beziehung auch völlig wiederhergestellt. Gott hat uns die Schuld erlassen, indem er seinen Sohn an unserer Stadt bestrafte und uns die Schuld vergab. Aber Gottes Vergebung geht noch viel weiter als unsere Vergebung unserem Nächsten gegenüber. Deswegen ist sie viel größer. Er schenkt uns die Gerechtigkeit seines Sohnes und damit schenkt er uns alles. Wir lesen in Römer 8, 32, wie wird Gott uns mit Christus nicht auch alles geschenkt haben? Das ist die Güte des Vaters. Wir haben es nicht verdient. Wir können uns nur an die Brust schlagen und sagen, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und beachte, selbst wenn du in Christus bist, wenn du in Christus bist, wird Gott nie wieder eine angeschlagene Beziehung mit dir haben. Trotz dessen, dass du noch gesündigt hast, auch die vergangene Woche. Deine Beziehung mit dem Vater kann nicht wieder zerstört werden, weil unsere Beziehung als Söhne und Töchter nicht an uns festgemacht wurde, sondern an dem Sohn Jesus Christus und an seinem Werk. Was für eine Motivation haben wir doch, unsere Beziehungen, die Gott uns geschenkt hat, um auf sich zu zeigen, zu erbauen, zu fördern und so zur Freude des anderen da zu sein, weil Christus uns doch die eigentliche, die wahre, die vollkommene Freude mit Christus geschenkt hat. Ihm sei dafür Preis und Ehre dargebracht. Amen. Ich möchte beten. Vater, wir danken dir, dass wir deine Söhne und Töchter sind und dass wir diese Vergebung, die es uns so schwerfällt zu verstehen, weil in uns nichts zu finden ist, was dich hätte davon überzeugen können, uns zu vergeben. Und deswegen sehen wir, etwas hat dich doch überzeugt und das war dein Sohn Jesus Christus. Es war sein Werk, es war sein Verdienst. Herr, hilf uns in den Beziehungen, die du uns geschenkt hast, in den Familien, in der Gemeinde, dass wir wirklich nicht nur als der Tempel des Heiligen Geistes heißen, dass wir nicht nur Söhne und Töchter Gottes heißen, sondern dass wir es auch sind. Und damit das reflektieren, mit den kleinen Dingen, die du uns schenkst, die Größe Christus, die Größe Gottes und die Größe in der Vergebung, die du uns in deinem geliebten Sohn gegeben hast. Herr, dir sei Preis, Ruhm und Anbetung dafür dargebracht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.